Ja, von mir auch herzlich willkommen. Wer mich nicht kennt, mein Name ist Benjamin Taufer, aber das dürfte die allerwenigste sein. Zu meiner Familie gehören noch die Janine, der Dani und die Hanna. Und die sind, glaube ich, Hanna schon irgendwo unterwegs. So, das Thema für heute ist deine oder eine Hoffnung in unsicheren Zeiten. Und bevor es jetzt losgeht, möchte ich euch noch kurz eine Geschichte erzählen, die sich letzten Sonntag hier zugetragen hat, die auch mit dem Thema zu tun hat, fand ich echt ermutigend. Und Ermutigung soll auch das Thema sein, um das heute zentral geht. Wir saßen hier vorne und es war die Möglichkeit für die Gemeinde, dass man sich Lieder wünschen kann. Und wie es dann so ist, das erste Lied war gar kein Problem, das zu spielen. Und das zweite Lied hat sich die Margret gewünscht. Das hieß »Wenn die Welt auch tobt«. Und es läuft dann so ab, wir gucken in eine riesige Liederdatenbank, die hat 600.000 Lieder. Also eigentlich jedes Lied im Gemeindekontext hat es da drin. Aber das Lied, das war da nicht zu finden. Ganz komische Sache. Wir haben dann nochmal geguckt, aber es hat nicht funktioniert. Das Lied war nicht zu finden. Dann war es so, der Daniel hat dann irgendwann gesagt, okay, das Lied, das müssen wir auf kommenden Sonntag vertagen. Und das Spannende ist, das Lied, das passt zu dem Thema wie die Faust aufs Auge. Und im Prinzip war es so, Margret konnte ja nicht wissen, was für Thema das kommende Mal dran ist. Und ich wiederum habe das Lied gar nicht auf dem Zettel gehabt. Also dann ist doch spannend, wie Gott dann beides zusammenbringt sozusagen. Ja, Ermutigung ist das Thema, auch wenn die Geschichte vielleicht gar nicht danach aussieht, als dass da Ermutigung gäbe könnte so. Aber ich möchte euch einladen, euch darauf auch einzulassen und vielleicht doch die eine oder andere Stelle zu finden, wo die Ermutigung sichtbar wird oder wo wir das auch erkennen können und wo das heute auch noch eine Rolle spielt. Ich weiß nicht, wie ihr aus dem Bett gekommen seid heute, ob ihr schon Nachrichten gelesen habt, was alles so los ist in der Welt. Ich kann euch ein paar Infos mal geben. Der Hurricane Irene, der ist eine der schnellste zunehmende Hurricanes in der Geschichte, hat jetzt schon Kategorie 5, also da sieht es echt übel aus. Dann gibt es Cholera-Ausbrüche in 23 Ländern in Afrika. Und im Prinzip keine Feuerpause in der Ukraine in Sicht. Wir können so weitermachen. Also der Morgen, der ist eigentlich schon gelaufen, bevor der Tag überhaupt angefangen hat, wenn man da weitermachen würde. Es gibt dann auch verschiedene Dauerbrenner, wie der Konflikt in Nahost. Das ist ein Thema. Dann gibt es aber auch in unserer Gesellschaft Themen, unsere christlichen Werte, die werden immer weiter den Bach runtergeschwemmt oder haben immer weniger Relevanz. Und die Verfolgung von unseren Glaubensgeschwistern, die hat eigentlich ein Höchstmaß erreicht, wie man es bisher noch nie hatte. Also all das zeigt uns eigentlich die Welt oder die Weltgeschichte oder dass das eigentlich passiert ist, total außer Kontrolle. Ist eine Katastrophe jagt gefühlt die andere. Und mir geht es manchmal echt so, dass ich echt Probleme habe, sage ich mal, wenn ich die Nachrichten lese, mich da davon nicht beeinflussen zu lassen, weil es doch so ist, dass die Nachrichten einem nahe gehen und man überlegt, wie das aussieht in Zukunft, wie es weitergeht. Und deshalb denke ich, dass es auch so Tage gibt, wo das steht, in der Sprüche, dass man sein Herz bewahren soll, wo das richtige Relevanz bekommt, wo man, denke ich, auch gucken muss, wie weit liest man Nachrichten oder wie lässt man sich davon auch prägen. Und ich denke, wenn man was bewahren soll, dann heißt es auch immer, das Bewahren, da gibt es was, was zerbrechlich ist, also mein Herz, auf das ich aufpassen soll. Aber die andere Seite ist natürlich, dass ich mir die Frage stelle, wo halte ich mich fest in dieser Zeit und was prägt meinen Blick auf das Weltgeschehen, auf das, was los ist. Und überhaupt, woher können wir wissen, dass Gott der Herrscher über die Weltgeschichte ist? Ich habe so diese Vermutung oder manchmal kommt es mir so vor, als hätte mir im christlichen Kreis so die Grundannahme, das ist eine klare Sache quasi, Gott ist der Herrscher der Welt. Aber worauf begründen wir das, die Annahme? Oder warum glauben wir das? Und da möchte ich mit euch ein paar Gedanken teilen. Ich möchte euch aber auch gleichzeitig schon mal jetzt einladen, dann anschließend in einen Austausch zu kommen, weil mich einfach auch interessiert, wie du deinen Glaube im Alltag stärkst und was dir Hoffnung gibt im Alltag. Die Geschichte, um die es geht, die steht in der Könige und aber auch in der Chronik. Ich möchte euch die Vorgeschichte dazu nicht vorenthalten, deshalb erzähle ich sie, bevor wir dann zu dem Text gehen. Und zwar geht es um den König Ahab, der im Nordreich regiert in Israel, und den König Josaphat, der im Südreich regiert. Und die beiden, die ziehen zusammen in den Krieg. Es ist so, dass es den König von Aram gibt, und der hat die Stadt Ramoth-Gilead, die ist östlich vom Jordan gelegen, und die beiden, die wollen in den Krieg ziehen und die Stadt einnehmen. Es ist so, dass die zusammen sind und der Ahab dann den Josaphat motiviert, und der schließt sich auch wirklich an, sodass beide Völker in den Krieg ziehen wollen. Aber der Josaphat überlegt sich das und sagt, hey, frage doch zuerst nach dem Wort des Herrn. Daraufhin versammelt der Ahab 400 Propheten. Die 400 Propheten, die werden befragt und sie prophezeien. Die prophezeien große Sieg für die beiden. Aber der Josaphat durchschaut die Sache. Irgendwas kommt ihm ja komisch vor. Irgendwas muss ihm klar gemacht haben, das passt so nicht. Das sind falsche Propheten. Daraufhin sagt er zum Ahab, hey, hol doch einen Prophet des Herrn. Dann haben wir den Micha, den Sohn des Jimla, der dann kommt. Und zunächst erscheint es ganz verwirrend, weil der Micha, der erwidert tatsächlich das, was die anderen Propheten auch sahen. Der sagt, okay, wir werden einen großen Sieg haben. Aber er wird ermahnt, doch die Wahrheit zu sagen. Und daraufhin sagt er, dass er gesehen hat, dass er das Volk Israel sieht wie Schafe ohne einen Hirte, die umherirren. Und er sagt, dass er in Friede wieder heimkehren solle. Aber ja, die Geschichte geht anders weiter. Es kommt eine spannende Überblende von dem, was hier auf der Erde geschieht, zu dem, was im Himmel geschehen ist. Und dazu lesen wir den Text. Und jetzt habe ich gleich zweimal weiter. So, und da heißt es, die Überblende fängt an. Micha aber sprach, darum höre des Herrn Wort. Ich sah den Herrn sitzen auf seinem Thron, und das ganze himmlische Heer stand zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Und der Herr sprach, wer will Ahab, den König von Israel, betören, dass er hinaufziehe und falle bei Ramoth in Gilead? Und als dieser so und jener anders redete, trat der Geist vor und stellte sich vor den Herrn und sprach, ich will ihn betören. Der Herr aber sprach zu ihm, womit? Er sprach, ich will ausfahren und ein Lügengeist sein in aller seiner Propheten Mund. Und der Herr sprach, du wirst ihn betören und wirst es ausrichten. Fahr hin und tu das. Nun siehe, der Herr hat einen Lügengeist in den Mund dieser deiner Propheten gegeben, und der Herr hat Unheil gegen dich geredet. Ja, man könnte den Abschnitt überschreiben mit Einblicke in Gottes Handeln. Der Überblick oder die Überblende rüber in das, was im Himmel passiert, der ist faszinierend. Wir erleben das an ein paar Stellen in der Bibel, wo es so eine Überblende gibt rüber zu dem, was eigentlich Gott macht. Und das kann uns Mut machen, weil das ist die Art, wie Gott Weltgeschichte schreibt und wo das verdeutlicht. Es gibt eine Parallelstelle in der Könige, da wird die Umgebung nämlich von einem Ereignis beschrieben, das der Geschichte vorausgeht. Und zwar heißt es da, und der König von Israel, Josaphat, und der König von Juda saßen jeder auf seinem Thron, bekleidet mit königlichen Gewändern, auf einem freien Platz am Toreingang von Samaria, und alle Propheten weissagten vor ihnen. Anhand von der Szene, da könnten wir jetzt auch meinen, die, wo da sitzen, die Könige, das sind doch diejenigen, die Weltgeschichte schreiben. Was da entschieden wird, da geht es ja rund. Also das beeinflusst ja direkt die Geschichte der Welt. Und wenn man eine Parallele ziehen wollte, könnte man auch sagen, was wir am Wochenende erlebt haben, dass ein Putin und ein Trump, was sie miteinander konferieren, das ist doch genau das Gleiche. Da könnte man sagen, hey, das ist doch Weltgeschichte, was da stattfindet, was hier entschieden wird, beeinflusst uns. Man könnte meinen, diejenigen, die versammelt sind, die treffen die Entscheidungen. Aber die Bibel zeigt es anders. Im Text heißt es wirklich ja, dass die Entscheidung schon gefallen ist. Es heißt hier wirklich, Und der Herr sprach: Wer will Ahab, den König von Israel, betören, dass er hinaufziehe und falle bei Ramoth in Gilead? Also der Entschluss, dass Ahab stirbt, der ist schon getroffen worden von Gott. Und das ist so, dass mir die von der Szene auch eine Parallele, sagen wir, habe, dass die Macht, die versammelt ist auf der Erde, da wird uns Macht auch im Himmel geschildert, die da ist. Das heißt nämlich, das ganze himmlische Herr stand zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Also das ist auch so ein Faktor, der uns ermutigen darf. Gott ist nicht nur jemand, der auf dem Thron sitzt, sondern er hat alle Mittel und alle Macht, seine Pläne, die er sich vornimmt, auszuführen. Und Gott verleiht auch dem Geist, der als Lügengeist in den Propheten auftritt, die Macht. Unser Blick auf der Erde, der kann manchmal verfälscht sein, wenn wir so dann denken, okay, es passiert was und Gott muss dann reagieren. Aber in Wirklichkeit ist so, dass Gott nicht hinterher rennt, sondern dass er die Entscheidungen schon getroffen hat und dass das passiert, was er möchte und was er sich vorgenommen hat. Das ist immer so. Das ist nicht nur in der Geschichte so, sondern wer die Bundestagswahl gewinnt, das hat Gott im Blick. Was passiert, die Wahl in Bolivien zum Beispiel, das sind Dinge, die Gott schon entschieden hat. Gott bestimmt die Machthaber der Welt. Und da gibt es auch prägende Verse aus dem Daniel. Da heißt: Er ändert Zeiten und Fristen, er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen Weisheit und Erkenntnis, den Einsichtigen. Oder im Römer: Denn ist keine Obrigkeit außer von Gott, wo aber Obrigkeit ist, ist die von Gott angeordnet. Da könnte man jetzt meinen, lohnt sich eigentlich Bäder noch? Bringt es noch was? Wenn Gott sowieso das schon alles entschieden hat, hat es dann noch einen Sinn? Ich denke, auf jeden Fall lohnt sich Bäder. Es kann sein aber, dass sich unser Gebet vielleicht ändert, weil wir weniger im Bitten sind, sondern mehr in das Lob kommen über das, was Gott entschieden hat und entscheidet. Im Timotheus haben wir auch die Aufforderung, quasi das Gebet für die Regierenden heißt es da, betet für die Regierenden und für alle, die Gewalt haben, damit wir in Ruhe und Frieden leben können, in Ehrfurcht vor Gott und Rechtschaffenheit. Also das Gebet für Regierende und für alle, die Macht haben, das wendet sich an die Souveränität Gottes und an das, dass er das entscheiden wird und an das, dass er handelt. Und wenn wir Ruhe und Friede haben, dann liegt es nicht an uns, sondern an dem, dass Gott das so schenkt. Ja, die Sache von Micha, die geht nicht gut aus für den Micha, also für den Prophet. Denn er geht in das Gefängnis mit dem Satz: Wenn du je in Frieden zurückkehrst, dann hat der Herr nicht durch mich geredet. Und er sprach: Höret es alle Völker. Es war dann wirklich so, wir sehen in der Geschichte vom Josaphat die 400 Propheten, die komplett falsch liegen. Die eindeutige Mehrzahl. Und nur einer ist, der sagt, was dann wirklich passieren wird. Und der sich so festlegt. Und ich denke, das höret es ihr Völker alle. Das ist nicht nur was, was damals so gegolten hat, dass es alle hören sollen, sondern dass es immer nur was ist, was heute so nachhalt. Die Botschaft und die Geschichte der Bibel, die sind immer noch für alle Völker. Genauso wie die Prophetie. Das ist immer noch ein Zeichen, wo wir sehen können, dass Gott handelt und dass Gott ja die Wahrheit sagt. Es ist ein Markenzeichen von der Propheten Gottes, dass die Wahrheit sagen müssen. Aber nicht, weil sie irgendwie einen guten Riecher haben auf die Weltgeschichte, was passiert, sondern weil Gott es ist, der hinter dem Wort steht und der einlöst, was er sagt und was er dem Propheten aufgetragen hat. Es ist auch so, dass wir an anderer Stelle sehen, dass die Propheten richtig liegen, weil zwischen dem, was gesagt wird, und der Erfüllung liegen teilweise echt hunderte von Jahren. Und spannend sieht man das auch im Jesaja 53, den kennt ihr bestimmt, da geht es um den Messias. Einfach als Beispiel, welche Relevanz das auch noch heute hat, absolute Empfehlung, das durchzulesen. Da gibt es ja die Stelle: Und man gab ihm bei Gottlosen sein Grab, aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod, weil er keinen Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Also wir sehen die Stelle im Jesaja, ist aufgeschrieben worden, lang vor der Geburt von Jesus. Aber dass die Prophetie in Erfüllung gehen muss, das zeigt sich dann. Und wir können das auch ein bisschen nachweisen sozusagen. Weil in Markus, ich habe die Stelle hinter eingeblendet, kommt es dann wirklich zu dem, dass es sich als richtig herausstellt, was der Jesaja vorausgesagt hat. Es heißt dann hier, dass wirklich Jesus in das Grab gelegt wird ja von dem Josef von Arimathea. Das war ein reicher Ratsherr. Und der Jesus dann das Grab überlassen hat, obwohl es eigentlich für Gekreuzigte Usus war, sage ich mal, dass sie keine Bestattung bekommen haben, sondern dass die eigentlich mehr oder weniger entweder verbrannt oder verscharrt wurde. Aber bei Jesus war das anders. Und ein Beweis oder was wir jetzt aus heutiger Zeit so sehen oder sagen können, ist, dass das wirklich spannend ist, dass das die Wissenschaft auch nicht anders sieht. Wir haben ja einen Fund von biblischen Schriften, unter anderem auch die Jesaja-Rolle, die in der Höhle am Tote Meer gefunden wurde. Und es war erst 1950 sind die gefunden worden. Aber selbst kritische Datierungsmethoden sagen, dass die Jesaja-Rolle, die große, dass die 200 Jahre vor Christi Geburt geschrieben worden ist. Und die Erfüllung haben wir ja dann quasi mit dem Tod Jesu oder mit der Grablegung von Jesu erst viel später. Das heißt, hier haben wir wirklich hunderte Jahre dazwischen und genau das, was Gott sich vorgenommen hat, das, was prophezeit worden ist, passiert in Folge. Also Gott unterschreibt sozusagen das, was er sagt, das, was er Propheten aufträgt, mit der Erfüllung von Zusagen. Und es zieht sich durch von David, der in den Psalmen viel über den Messias schreibt. Dann redet Jesus von seiner Wiederkunft. Also das ist was sich durchzieht, Prophetie, ist ein Wesenszug auch von Gott, der sich mitteilen möchte, uns Menschen. Gott legt sich im Voraus fest. Jetzt könnte man ja sagen, hey, wenn der sich im Voraus festlegt, grenzt er seinen eigenen Handlungsspielraum ein. Aber genau das ist sowas, wo man sagen kann, hey, das ist seine Allmacht. Er kann Festlegungen treffen und die schränken ihn eben nicht ein, sondern er bringt seine Geschichte so zum Ziel. Also die Wahrheit ist so der Prüfstein von Prophetie. Passiert wirklich das, was in der Bibel geschrieben ist, hält Gott sein Wort? Genau, ich bin der Meinung, ja, er tut es und er wird es zukünftig tun. Und das ist sowas, wo wir uns drauf verlassen können und wo uns Hoffnung geben darf. Im 2. Petrus steht, umso fester haben wir das prophetische Wort und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet als ein Licht, dass da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Ja, als letzter Punkt geht es noch weiter, weil die Geschichte ist an der Stelle nicht zu Ende, denn der Ahab, der betreibt ein ziemlich übles Spiel. Er sagt dann nämlich, er sagt zu Josaphat, ich will mich verkleiden und in den Kampf ziehen, du aber behalte deine königlichen Kleider an. Und der König von Israel, also der Ahab, verkleidete sich und zog in den Kampf. Also das ist eine spannende Sache, die zwei sind eigentlich verbündet und der eine verkleidet sich und lässt der andere als König sichtbar sozusagen in den Kampf ziehen und selber verdeckt er sich. Es ist dann so, die Freundschaft, so sieht es aus, die ist nicht wirklich weit her. Aber es ist so, im letzten Verlauf dreht sich es dann so, dass die im Kampf sozusagen, die Krieger von Aram, die jagen erst dem Josaphat hinterher, weil sie natürlich ihn als den König von Israel halten. Aber es stellt sich heraus, oder die erkennen, ey, das ist er doch nicht. Okay, und dann geht die Jagd weiter, aber sie findet den richtigen König von Israel nicht. Es heißt dann in der Geschichte wirklich, der Ahab kommt ums Leben durch einen Pfeil, der einfach zufällig abgeschossen wurde und den Ahab getroffen hat. Also am Ende erfüllt sich das, was Gott sich vorgenommen hat. Das ist eigentlich verrückt, aber wie in der Geschichte Israels das auch weitergeht, gibt es immer wieder Wunder, wo man daran erkennen kann, dass das, was mit Israel passiert, dass es nicht Usus ist und keine normale sozusagen Geschichte ist, die da geschrieben wird. Es ist so, dass Gottes Volk auserwählt hat, um vieles sichtbar zu machen. Nicht nur für das Volk Israel selber, sondern für die, die einen Blick aufs Volk Israel haben dürfen, also für uns auch. Und das zieht sich durch. Im Alten Testament gibt es viele Auf- und Absteller über das Volk Israel. Dann aber auch im Blick auf das Heutige, auf die Staatsgründung von Israel. Dann Suezkrise, Sechstagekrieg und so weiter. Also wir haben ganz vieles. Und ein Fokus will ich aber auf was Aktuelles setzen, wo man das auch wieder sehen kann, hey, mit dem Volk Israel, da ist einfach was Besonderes. Und zwar ist so, dass am 8. Dezember 2024, also Ende letzten Jahres, ist ja der Berg Hermon eingenommen worden von Israel. Das hat man gar nicht so mitgekriegt, weil die einen Teil von dem Hermon-Massiv ja sowieso schon unter Kontrolle gehabt haben. Aber der Berg Hermon ist eingenommen worden, der ist 2800 Meter hoch. Und bis März diesen Jahres haben die zwei Militärposten da drauf gebaut, also ziemlich schnell. Ich habe mal eine Karte hier hinter im Überblick. Man sieht auf der linken Seite, also hier ist der Berg Hermon, hier ist Israel, dann hier die Ebene Syrien, Irak und hier fängt dann der Iran an. Hier rechts sieht man auch noch einen Überblick ein bisschen, also einen Ausblick vom Berg Hermon runter. Also es ist beeindruckend, welchen strategischen Wert natürlich der Berg hat, weil es geht in eine Ebene, die ungefähr 1000 Kilometer ist, bis dann der Iran anfängt. Und die Aktion im Dezember, die war ja nur möglich, weil in Syrien der Assad gestürzt wurde und infolgedessen gab es Chaos und dann war es möglich, quasi den Berg einzunehmen. Jetzt kann man sagen, okay, das war alles Zufall vielleicht bis hierhin. Das Spannende ist aber, dass natürlich so ein Militärposten eine riesige strategische Bedeutung hat, weil man durch Radar und alles drum und dran quasi einen freien Blick hat, die 1000 Kilometer Richtung Iran. Man sieht leider das Höheprofil schlecht, aber da sieht man, dass es runtergeht eigentlich in die Ebene und dann wieder erst hoch beim Iran. Das heißt, man hat eine freie Sicht auf 1000 Kilometer, die dann zu sehen sind. Und als dann im Juni der Konflikt mit Iran und Israel eskaliert ist, war das so ein wesentlicher Faktor, weil von 1000 Drohnen quasi, die Richtung Israel geflogen sind, gab es dann eigentlich nur 200, die quasi den israelischen Luftraum erreichten. Und das ist so ein Faktor, wo man sieht, hey, der Blick quasi, der Weitblick, den die dadurch gehabt haben, der spielt eine wesentliche Rolle, dass überhaupt so eine Verteidigung möglich war. Das finde ich so bemerkenswert, dass wir heute auch noch mit dem Blick auf Israel erkennen können, wie Gott handelt oder dass er an Israel handelt und dass wir, sagen wir, die Zuschauer sein dürfen von Gottes Handeln. Das heißt nicht automatisch, dass alles gut ist, was Israel macht. Aber ich denke, dass dazu dient, dass Israel am Ende dann wirklich zu seiner Bestimmung auch ankommt, wie es in Zukunft haben wird. Und wir dürfen ein offenes Auge haben und erkennen, wie Gott handelt. Ja, zum Schluss will ich einfach nochmal die drei Punkte zusammenfassen und ein bisschen noch verdeutlichen. Die Bibel gibt wirklich Einblicke, wie Gott regiert und handelt. Das ist so eindrücklich beim Josaphat zu sehen in der Geschichte, wie Gott ja im Hintergrund oder eigentlich im Vordergrund sozusagen davor das Weltgeschehen beschreibt. Und wir sind nicht der Ereignisse und den Machthabern von dieser Welt überlassen. Wir können uns darauf verlassen, dass Gott derjenige ist, wo die Geschichte in der Hand hat. Gott offenbart sich und seine Pläne. Das ist die Prophetie. Wir dürfen wirklich sicher sein und sehen auch, dass Gottes Wort absolut wahr ist und sich seine Zusage erfülle. Und als Letztes kann uns einfach der Blick auf Israel auch ermutigen, weil Gott sich an seinem Volk offenbart und zeigt. Genau, gerade in unserer Zeit ist es einfach wichtig, dass wir wissen, dass unsere Hoffnung im lebendigen Gott begründet ist, der handelt und dessen Handeln wir auch sehen dürfen in der Weltgeschichte, aber auch in unserem persönlichen Leben.